Schönen guten Abend zusammen. Ja, Norbert, schönen Dank für diese Vorlage. Da brauche ich jetzt nur noch reinkicken. Als du vom Trainer sprachst, dachte ich gerade an Klinsmann, der seine Jungs wirklich fit gemacht hat für die WM. Und sie haben ja nun auch die Nation begeistert. Da sieht man auch, dass oder wie man Menschen fit machen kann. Nun zunächst einmal zur aktuellen Situation in unserem Land. Ich bin der festen Überzeugung, dass der 11. September 2001 schon ein einschneidendes Ereignis war. Und vielleicht haben einige von Ihnen noch diesen Satz im Ohr, die Welt wird nicht mehr so sein, wie sie war. Und das haben wir in den letzten Jahren auch so gemerkt, auch wenn wir daran denken, wie die Welt immer wieder dann auch durch neue Terroranschläge in Atem gehalten wurde. Ich fand einige Tage nach diesem schrecklichen Anschlag dieses Bild in der Times, im Hintergrund das zusammenbrechende World Trade Center und im Vordergrund ein Kreuz. Da dachte ich so, das ist genau das, wie es mir ergangen ist. Einen Tag nach diesem Anschlag, am 12. September 2001, bekam ich einen Anruf unserer Gesamtschule in Haiger. Und wir hatten an diesem Abend, einen Tag danach, unseren Arbeitskreis gegen Sucht und Gewalt. Und die Schulleitung fragte mich, Herr Jäger, wenn Sie heute Abend die Sitzung eröffnen, könnten Sie sich vorstellen, zu Beginn zu beten? Ich habe gedacht, ich höre nicht recht. Das hat es noch nie gegeben, dass in unserer Gesamtschule dann noch von der Schulleitung ein Elternvertreter wie ich gebeten wurde, zu beten. Und da habe ich gedacht, genau das ist es. Große Not bedeutet immer auch große Chance. In jeder Schwierigkeit liegt eine Möglichkeit. Und das ist schon ein wesentlicher Gedanke, wie wir uns fit machen können für die Zukunft, wenn wir in den Schwierigkeiten die Möglichkeiten erkennen. Nun, wenn wir über die nahe Zukunft sprechen, worauf müssen wir uns einstellen? Ich glaube, wir werden noch viel mehr Durcheinander in dieser Welt erleben, als wir das im Moment schon erleben. Wenn ich nur an die Natur denke, wenn ich nur an das Klima denke, wenn ich nur an gewisse Katastrophen denke, wie jetzt der neue Tsunami bei Java, wenn ich daran denke, wie sich auch unsere Verhältnisse in Deutschland verändert haben. Da wird etwas mehr Regen kommen oder es steigt das Grundwasser und schon ist buchstäblich alles, was sich Menschen über Jahrzehnte erarbeitet haben, im Fluss. Wir merken, dass wir rasanten Veränderungen unterworfen sind. Weiterhin bin ich der Überzeugung, wie ich das heute in der Welt las, die organisierte Kriminalität wird zunehmen und die Wirtschaftskraft wird abnehmen. Die Spanne zwischen Arm und Reich wird größer werden. Die Probleme wird auch unsere neue, sogenannte neue Regierung, die alte neue Regierung, nicht in den Griff bekommen. Und ich glaube auch, dass es ganz tief damit zusammenhängt, dass der moderne Mensch sich letztlich auch von Gott losgesagt hat. Der französische Dichter und Schriftsteller, ich kann seinen Namen so schlecht aussprechen, aber ein Buch kenne ich sehr gut von ihm, Der kleine Prinz. Saint-Exupéry oder so ähnlich heißt der Knabe, oder hieß der Knabe, der hat immer gesagt, wenn die Menschen gottlos werden, werden die Sitten zügellos, die Mode schamlos, die Aussichten trostlos, die Verhandlungen ergebnislos und so weiter und so weiter. Und letztlich hat er deutlich gemacht, alle Losigkeiten, die wir in unserer Gesellschaft beobachten, sind letztlich zurückzuführen auf die Gottlosigkeit. Nun, nach dem 11. September 2001, und hierin liegt wiederum auch eine Chance, hat man festgestellt, dass die Menschen auf der sogenannten Maslow'schen Bedürfnispyramide von der Spitze dieser Pyramide, Bedürfnis nach Selbstverwirklichung, auf die Grundbedürfnisse runtergerutscht sind und sich sehr viele inzwischen in diesem Bereich befinden, Bedürfnis nach Sicherheit. Auch das hat dieses Ereignis mit sich gebracht, dass Menschen wieder die Wahrheitsfrage stellen, dass Menschen wieder fragen, worauf kann ich mich wirklich verlassen, was ist wirklich sicher? Und ich glaube, von daher haben wir auch eine besondere Chance als Christen, hier Impulse zu geben für ein Fitnessprogramm für die Zukunft. Und ich bin so dankbar, dass wir heute Abend nicht über ein Programm in erster Linie nachdenken, sondern dass es um eine Person geht. Und wir haben Zukunft, und das möchte ich gleich vorausschicken, nicht nur, weil wir Gott in unsere Überlegungen mit einbeziehen, das tun die meisten Deutschen übrigens laut Umfrage, sondern weil wir um eine Person wissen, die unsere Zukunft ist, Jesus Christus. Und von daher will ich gerne weiterhin mit Ihnen über dieses Thema nachdenken. Nun, was heißt fit sein? Ich habe nun nicht in ein Lexikon geguckt von 35, sondern habe mir einfach mal ein paar eigene Gedanken gemacht, habe gedacht, fit sein bedeutet doch durchtrainiert sein, geeignet sein, qualifiziert sein für etwas, einen gewissen Lebensstandard haben. Aber das bezieht sich überwiegend auf die körperliche Fitness. Es geht heute Abend um mehr. Es geht um eine innere Fitness, um eine innere Kraft. Wie bekommen wir die? Und ich glaube, unabhängig davon, ob Menschen mit oder ohne Gott leben, muss sich jeder Mensch drei Fragen beantworten, um fit zu sein für die Zukunft. Die erste Frage lautet, wie bewältige ich, was auf mich zukommt? Wir haben in den letzten Jahren gemerkt, dass wir rasanten Veränderungen unterworfen sind. Wenn wir nur an die Naturkatastrophen denken. Plötzlich hat sich etwas total verändert. Ich bin der Überzeugung, wir brauchen heute eine enorme Flexibilität. Als ich noch Schulelternbeiratsvorsitzender der Gesamtschule war, da musste ich ja oft Zehntklässler verabschieden und ein Wort aus Elternsicht an sie richten. Und ich habe in den letzten Jahren immer wieder darauf hingewiesen, ihr könnt eure Karriere nicht so planen, wie das eure Eltern konnten. Der junge Mensch muss heute in puncto Ausbildung und Traumjob wesentlich flexibler sein, was übrigens für den gesamten Arbeitsmarkt gilt, als das früher war. Wenn ich so an unsere ländlichen Gegenden denke, da war der Urgroßvater schon Schreiner und der Sohn war Schreiner und der Enkel wurde Schreiner und man konnte so auch seine berufliche Akademikerkarriere festlegen. Das war alles planbarer. Heute brauchen wir enorme Flexibilität, auch Mobilität. Es kann sein, dass der Arbeitgeber sagt, ja, ab übermorgen sind wir in China. Da müssen wir nach China, ob wir wollen oder nicht. Oder wir müssen sehen, wie wir uns auf dem Arbeitsmarkt anders orientieren. Wir brauchen heute eine viel größere Flexibilität, was eben auch mit unserer Globalisierung zu tun hat. Unsere Welt ist ein kleines Dorf geworden und von daher müssen wir beweglich sein. Wenn wir Zukunft gestalten wollen, wenn wir Zukunft haben wollen, brauchen wir Flexibilität. Die zweite Frage, die immer wieder gestellt wird, und ich erwähnte das schon soeben anhand der Maslow'schen Bedürfnispyramide, ist die Frage, was hält mich? Und um diese Frage beantworten zu können, brauchen wir gute Stabilität. Wir brauchen eine solide Grundlage. Als ich über diese zwei Begriffe, Flexibilität und Stabilität, nachdachte, wurde ich an ein Erlebnis erinnert. Vor etwa 2 Jahren war ich in Stuttgart zu einer Vortragsreihe und ein älterer Herr wollte mir Gutes, ob ich schon mal auf dem Fernsehturm gewesen sei. Wir sind dann einen Morgen dort hochgefahren, oben angekommen, einen herrlichen Blick, war auch so ein schöner Sonntag wie heute über das Rom Baden-Württembergs, über die Stadt der 7 Hügel, Stuttgart. Aber ich habe gemerkt, da oben ging es ganz schön hin und her, es war im Februar und es war ein kleines Stürmchen, aber auf der Plattform fühlte man sich relativ sicher. Aber man fragt ja, wieso knickt so ein hohes Gebäude im Sturm nicht um? 2 Dinge sind notwendig. Tiefes Fundament, Stabilität. Und Dehnungsfugen, Flexibilität. Und beides brauchen wir für unser Leben. Wir brauchen Flexibilität, Dehnungsfugen und eine gute, solide Stabilität, ein festes Fundament. Und eine dritte Frage, und vielleicht ist das die Frage, die gerade für unsere Kinder von entscheidender Bedeutung sein wird. Wie beantworte ich die Frage, wer bin ich? Wir merken, dass sich immer mehr Kulturen und Religionen, wir haben das vorgestern Abend gehört, in unserem Land etablieren. Werden wir es schaffen? Werden wir es schaffen, mit diesen verschiedenen Kulturen und Religionen friedlich nebeneinander zu leben? Ich bin der Überzeugung, dazu brauchen wir eine klare Identität. Identität bedeutet Wesenseinheit, Unverwechselbares. Werden wir es schaffen, unsere Identität als Christen beizubehalten und mit diesen verschiedenen Vertretern anderer Religionen in einem friedlichen Nebeneinander zu leben? Der 11. September hat mir deutlich gemacht, dass die Christen viel eher bereit sind, ihre Identität mit dem Gott der Bibel aufzugeben und solchen Aussagen auf dem Leim zu gehen, na, der Gott der Bibel ist doch derselbe Gott wie der Gott des Koran, ist doch egal, ob ich den Allah nenne oder ob ich den Vater Abrahams nenne. Das sind dieselben Götter.
Wir haben sehr wohl gemerkt, gerade die großen Kirchen waren sehr schnell bereit, in den Diskussionen ihre Identität mit dem Gott der Bibel, oder sagen wir besser, mit Jesus Christus aufzugeben. Vielleicht sitzen heute Abend solche hier, die der Meinung sind, ist doch egal, der Gott des Koran oder der Gott der Bibel. Ich möchte Sie zunächst fragen, haben Sie je die Bibel gelesen und haben Sie je den Koran gelesen? Ich habe beide Bücher gelesen. Und wenn man beide Bücher gelesen hat, dann stellt man fest, das können unmöglich dieselben Götter sein. Und wenn Sie sich damit nicht zufrieden geben, dann möchte ich Ihnen die zweite Gegenfrage stellen. Haben Sie sich je mit der Biografie Mohammeds beschäftigt und je mit der Biografie von Jesus Christus? Jesus Christus hat keiner Fliege was zuleide getan. Er hat nie Krieg gepredigt. Mohammed hat aufgerufen zum Krieg und hat wenigstens 300 Kriege selber geführt. Also diese zwei Biografien gehen so weit auseinander, wie sie nur auseinandergehen können. Es können nicht dieselben Götter sein, die uns in diesen beiden Büchern Koran und Bibel beschrieben werden. Und dann nochmal die Frage, werden wir es in Zukunft schaffen, in einem friedlichen Dialog, und ich meine diesen Begriff jetzt anders, als er vielleicht in der Kirchengeschichte oder in der aktuellen Diskussion gebraucht wird, werden wir es schaffen, in einem friedlichen Nebeneinander miteinander zu leben, ohne unsere Identität mit Jesus Christus aufzugeben? Das ist für mich eine ganz entscheidende Frage für die Zukunft. Nun, ich habe mal hineingeschaut ins Neue Testament, habe mich gefragt, wie hat Jesus denn, kurz bevor er sich von seinen Leuten verabschiedete, sie fit gemacht für die Zukunft? Jetzt eine Frage. Wer von Ihnen weiß, in welchem der vier Evangelien haben wir den längsten Abschnitt, den Jesus direkt an seine Leute gerichtet hat, kurz vor seinem Tod? Im Johannesevangelium, ganz genau. Im Johannesevangelium finden wir den längsten Abschnitt, fast, ja, das sind die Kapitel 13 bis 17, die Jesus direkt an seine Leute gesprochen hat. Und er macht sie in diesen Abschnitten fit für die Zukunft. Und ich will Ihnen das zunächst mal im Überblick zeigen. Und dann wollen wir uns mit den einzelnen Punkten mal im Detail beschäftigen. Seine Abschiedsreden machen deutlich, worauf es ankommt. Da haben wir zunächst in Johannes 13 das Gebot der Liebe. Und wir werden feststellen, Liebe gibt uns als Menschen enorme Flexibilität. In Johannes 14 geht es um die Grundaussage, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Es geht um den Glauben. Und der Glaube, gegründet auf die Zusagen Gottes, gibt uns gute Stabilität. Johannes 15, für die Winzer unter uns natürlich das Lieblingskapitel vom Weinstock und den Reben. Ein herrlich entspannendes Kapitel. Es geht um Gemeinschaft. Und Gemeinschaft mit Christus gibt uns klare Identität, unverwechselbare Wesenseinheit mit Gott. Und in Johannes 16 werden wir aufgefordert zum Gebet. Was ihr irgend den Vater bitten werdet, das werde ich euch geben. Johannes 17 dann das hohe priesterliche Gebet, wo der Herr Jesus seine ganzen Anliegen nochmal zusammenfasst und sie seinem Vater konkret nennt. Aber bereits in Johannes 16, Vers 33, da nennt er den Grund seiner Abschiedsreden. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr Frieden habt. In der Welt habt ihr Drangsal, also Nöte, Probleme. Aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wenn Johannes hier oder wenn Jesus hier von der Welt spricht, dann meint er nicht den Kosmos, dann meint er nicht das Universum, sondern er meint das System, in dem wir leben. Und dieses System, in dem wir leben, wird nach den Aussagen der Bibel beherrscht vom Fürsten der Finsternis. Und da ist es ganz normal, dass wir in dieser Welt Schwierigkeiten erleben. In dieser von Gott abgefallenen, in dieser sündigen Welt gibt es Probleme und die werden wir auch nicht lösen. In dieser Welt, die beherrscht ist vom Fürsten der Ungerechtigkeit, wird es keine Gerechtigkeit geben. In dieser Welt, die beherrscht ist vom Fürsten des Unfriedens und der Lüge, wird es keinen Frieden geben, solange Jesus nicht das Sagen hat. Und da sagt der Herr Jesus, in dieser Welt, in der ich euch zurücklasse, müsst ihr mit Schwierigkeiten rechnen, aber resigniert nicht. Erkennt die Chance und die Chance liegt darin, dass ich diese Welt überwinde oder sie überwunden habe. Wie sich das jetzt im Einzelnen gestaltet, das wollen wir uns jetzt im Detail also ansehen. Was bedeutet das Fitnessprogramm Jesu für die Praxis? Da haben wir zunächst das Gebot der Liebe. Wenn wir Johannes 13 lesen, dann fängt es ja damit an, dass Johannes betont, er hat die Seinen, die in der Welt waren, geliebt und er liebte sie bis ans Ende. Und dann wissen wir, dass der Jesus ein letztes Mal mit seinen Jüngern zum Passafest zusammen ist, das Abendmahl einrichtet. Nun muss ich eine kleine Erklärung geben, damit da keine falschen Vorstellungen entstehen. Damals lagen die Leute zu Tisch. Also die haben nicht so ungesund gesessen, die Därme zweimal so eingeklemmt. Die lagen zu Tisch. Das wäre eigentlich viel schöner gewesen. Wir hätten uns zu Tisch gelegt diese Tage, da wo ich zum Mittagessen war. Also ist natürlich klar, in der Mitte dann der Tisch, der Mund vorne bei den Speisen und die Füße ragen hinten über die Polster hinaus.
Nächstes Mal.
Denn beide... Okay, ich bin gespannt. Also, das ist nicht so gewesen, dass Jesus da auf einmal unterm Tisch rumkroch, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Aber er stand auf, legte sein Obergewand ab, band sich eine Schürze um, ging in die Ecke, nahm sich etwas Wasser, was normalerweise zu Beginn der Veranstaltung gebraucht wurde, um den Leuten die Füße zu waschen. Dann ging er reihum und wusch einem nach dem anderen die Füße, legt sich wieder auf die Polster und sagt zu seinen Jüngern, Johannes 13, Vers 15, ich habe euch ein Beispiel gegeben, das auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Er hat seinen Leuten deutlich gemacht, was es heißt, einander in Liebe zu dienen. Anschließend streiten sich seine Jünger, wer unter ihnen der Größte ist. So sind wir Menschen. Und dann fasst Jesus seinen ersten Programmpunkt zusammen und gibt seinen Jüngern das große Gebot der Liebe, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und darunter habe ich den Satz geschrieben, dienen aus Liebe verändert die Welt. Auch hier muss ich Welt erklären. Ich meine deine kleine Ehewelt, deine Familienwelt, deine Arbeitswelt, deine Nachbarschaftswelt, deine kleine Welt. Wir werden diese Welt nicht im großen Stil verändern, aber wir können durch diese Umsetzung dieses Fitnessprogramms können wir unsere kleine Welt positiv beeinflussen. Und dazu möchte ich Mut machen, dass wir diesen Punkt umsetzen in unserem praktischen Leben. Es wird ja zum Beispiel in den Gemeinden viel darüber diskutiert, das habe ich zumindest in den letzten Jahren so herausgehört, wer sind denn unsere Leiter, wer sind unsere Führer oder gebrauchen wir einen biblischen Begriff, wer sind unsere Ältesten? Und dann überlegt man, wie ermittelt man die denn? Ja, sollten wir eine Wahl durchführen? Dann kommen aber manche zu dem Ergebnis, Demokratie haben wir gestern schon gehört, die endet in der Regel immer bei einer Ochlokratie, also demokratische Wahl, das ist nicht die Lösung. Woran liegt es, dass wir solche Führungsprobleme haben? Nicht nur in Gemeinden, auch in vielen Unternehmen. Ich las vor einiger Zeit, dass deutsche Unternehmen etwa 200.000 Führungskräfte suchen. Woran liegt es, dass wir keine natürlichen Autoritäten mehr finden? Ich glaube, es liegt unter anderem daran, dass wir die Prinzipien, die Jesus uns gelehrt hat, nicht beherzigen. Jesus hat die Prinzipien dieser Welt auf den Kopf gestellt. Er hat gesagt, in dieser Welt will man herrschen. Aber ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und Jesus hat uns deutlich gemacht, wer dient, führt. Wer dient, verdient Anerkennung. Wer dient, hinterlässt Spuren. Wer dient, ist anderen Vorbild. Es geht immer in der Gemeinde Gottes um Dienstautorität. Wer dient, führt. Und wenn wir das nicht beachten, in unserer kleinen Welt, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir ähnliche Schwierigkeiten bekommen wie die große Welt. Wer dient, führt. Und Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, erkennt die unter euch an, die arbeiten. Die verdienen Anerkennung, die wirklich arbeiten. Und solche werdet ihr auch in eurer Gemeinde kennen, die wirklich arbeiten und die verdienen Anerkennung. Und deshalb lasst uns diesen Punkt umsetzen. Nun beobachte ich auch, es fällt uns oft leichter, einander die Köpfe zu waschen, als einander die Füße zu waschen. Aber eins macht Jesus auch deutlich in Vers 17, Fußwäscher sind glücklichere Menschen als Kopfwäscher, denn er sagt, glückselig seid ihr, wenn ihr dies tut. Vielleicht können wir uns ganz konkret für die nächsten Tage einmal vornehmen, drei Menschen, die wir bislang nicht besucht haben, aber immer schon wieder mal erinnert wurden an sie, einfach mal aufsuchen und versuchen, ihnen Gutes zu tun, um diesen Fitnessprogramm wirklich praktisch werden zu lassen. Denn Fitness Im natürlichen Leben bekommen wir ja nicht dadurch, dass wir ein Lehrbuch studieren. Wir müssen, wenn wir fit werden wollen, laufen. Was tun für unseren Körper? Und genau dasselbe gilt auch für das Fitnessprogramm Jesu. Es muss umgesetzt werden. Nur nachdem der Herr Jesus ihnen das so erläutert hat, muss er ihnen auch mitteilen, dass unter ihnen jemand ist, der ihn verleugnen wird, Entschuldigung. Und schon wieder sind die Jünger erschrocken. Und genau das nutzt Jesus, um seinen zweiten Programmpunkt seinen Jüngern deutlich zu machen. Euer Herz ist bestürzt, sagt er. Und was ist nun seine Antwort auf verzweifelte, bestürzte, ängstliche Gemüter? Er sagt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Er macht deutlich, wie wichtig der Glaube an ihn ist. Ich habe festgestellt, man kann mit Menschen stundenlang über Gott diskutieren und philosophieren. Und die meisten glauben ja auch an Gott. Ich habe eigentlich selten in den letzten 25 Jahren jemanden getroffen, der sagt, ich bin Atheist. Das gibt es eigentlich gar nicht mehr in dieser Art und Weise. Jeder weiß, dass es irgendeine Gottheit geben muss. Wir sind alle auf Gott hin angelegt. Aber wir diskutieren viel über Gott. Wir glauben an Gott. Aber es geht um die Person Jesus Christus. Und an ihr scheiden sich die Geister, damals wie heute. Der rettende Glaube, der Glaube, der uns wirklich durchträgt, der Glaube, der Gewissheit gibt, der Glaube, der zu Gott führt, ist der Glaube über und an Jesus Christus. Wenn ich sage, ich glaube an Gott, dann meine ich damit, ich glaube an den Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der für mich in die Welt gekommen, der für mich gelitten, gestorben, begraben, auferstanden, zum Himmel gefahren ist und der wiederkommt. An diesen Sohn Gottes glaube ich. Und der Glaube in der Bibel ist immer ein Beziehungsbegriff. Wer sagt, ich glaube an den Herrn Jesus, der hat eine Beziehung zu ihm. Und der Glaubende weiß eben auch, was Jesus tut. Und das macht mir dieses 14. Kapitel deutlich. Ich weiß als jemand, der eine Beziehung zu Jesus hat, dass er mir vorausgegangen ist, dass er eine Wohnung vorbereitet. Und er formuliert das ja so in einer Art rhetorischen Frage. Ja, glaubt ihr denn, wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, dass ich nicht wiederkomme, um euch dorthin zu holen, wo ich jetzt schon bin? Denn ich will, dass ihr eines Tages bei mir seid. Und das ist doch Zukunft. Jetzt mögen vielleicht einige denken, ja, das ist wieder typisch für den Christen. Der vertröstet uns auf den Himmel. Meine Lieben, ich vertröste nicht auf den Himmel, obwohl es für mich ein Trost ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, wir werden heute schon vom Himmel her getröstet. Wir wissen um Jesus, der jetzt im Himmel ist, alles vorbereitet und wir wissen, dass er wiederkommt. Und wir merken an dieser Stelle, wie wichtig eine solide Grundlage für unseren Glauben ist. Basis für unseren Glauben ist Gottes Wort, sind die Zusagen Jesu. Und wenn ich meine Bibel durchlese, stelle ich fest, sie ist voller Verheißungen, voller Versprechen. Und immer wieder merke ich auch, wie einzelne Zusagen, gerade was die aktuelle Geschichte mit Israel betrifft, Stück für Stück in Erfüllung gegangen sind. Das macht mir die Zusage Jesu noch glaubwürdiger. Was er zusagt, hält er ganz gewiss. Und von daher eine entscheidende Rolle für die Zukunft christlicher Gemeinde in dieser Welt wird die Bibelfrage sein. Welche Haltung habe ich zur Bibel? Auf der vorletzten EKD-Synode sagte unser hessen-nassauischer Kirchenpräsident Steinacker, die Bibel, die ist nicht Gottes Wort, sie enthält Gottes Wort. Müssen wir schön differenzieren. Halte ich für eine ganz gefährliche Aussage. Wer legt denn dann fest, was Gottes Wort ist? Wir merken, der Mensch erhebt sich über Gottes Wort. Und je nachdem, wen man da befragt, würde man jetzt Eugen Drewermann, jetzt mal einen Theologen aus Paderborn besuchen, der würde sagen, die Auferstehung Jesu gleichzusetzen mit Grimms Märchen. Also die Bibel enthält zwar Gottes Wort, ist aber nicht Gottes Wort. Wir müssen da differenzieren zwischen den verschiedenen Aussagen. Ganz gefährlich. Und wir kommen auf eine schiefe Ebene und je nachdem, wen man trifft, das eine ist für ihn noch Gottes Wort und das andere nicht. Für mich ist 1. Mose 1, Vers 1 bis Offenbarung 22 Gottes inspiriertes, unfehlbares Wort. Von Anfang bis Ende. Und die Bibelfrage wird eine ganz entscheidende Frage werden für die Zukunft christlicher Gemeinden. Wir merken das in den Kirchen. In dem Moment, wo man die Bibel nicht mehr als inspiriertes Wort Gottes anerkennt, entzieht man sich den Boden. Hat man keine Lehrautorität mehr. Und das Gegenstück war eben die Reformation, wo Leute wie Martin Luther die Bibel als die Lehrautorität dem einfachen Volk zugänglich gemacht haben. Das hat zur Neubelebung beigetragen. Die Bibel ist Gottes Wort und daran wollen wir festhalten. Und der Jesus hat einmal gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Ich muss da immer an eine Begebenheit denken aus dem dritten Schuljahr. Die kleine Ina diskutierte mit dem Religionslehrer über die Frage, war Jona nun im Bauch des Fisches oder nicht? Kennt ihr die Geschichte? Kennen? Ah gut, also einige kennen sie noch nicht. Okay, dann erzähle ich sie nochmal.
Die Jona-Geschichte kennen wir.
Ach, die Jona, aber die kleine Ina kennt ihr nicht. So, der Religionslehrer, der sagte also ständig, ja, das ist nur eine Geschichte, das haben die Juden sich überliefert. Das ist aber nicht wirklich historisch passiert. Jona, 3 Tage im Bauch des Fisches. Aber auf einmal meinte die kleine Ina dann, Herr Lehrer, ich werde Jona fragen, wenn ich ihn im Himmel treffe. Der Lehrer kontert, und was ist, wenn Jona in der Hölle sitzt? Ina, ganz spontan, dann fragst du ihn eben. Habe ich so gedacht, genau das ist es. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Heute weiß man aus der Wissenschaft, dass das ohne weiteres möglich ist, dass ein Mensch da 3 Tage überlebt. Ohne weiteres möglich. Und wir stellen aber als Menschen allzu schnell in Frage. Und ich las in einem Standardwerk für Theologiestudenten, Ausgangspunkt wissenschaftlicher Arbeit am Bibeltext ist ganz allgemein gesprochen der Zweifel. Und unsere Kinder lernen in der Schule, ständig Fragezeichen zu setzen. Wir müssen endlich aufhören, Gott in Frage zu stellen. Wir müssen uns mal wieder von Gott in Frage stellen lassen. Und hier liegt der Knackpunkt. Der Glaube, der wirklich durchträgt, ist gegründet auf Gottes unfehlbares Wort. Und wer die Bibel liest, stellt fest, alle menschlichen Weisheiten verblassen angesichts der göttlichen Wahrheit. Ich habe das in meinem Studium fürs Lehramt gemerkt. Es gibt ja kaum ein Gebiet, was sich so schnell verändert in den Theorien und Ansichten wie die Geisteswissenschaften. Als ich Pädagogik studierte, habe ich gelernt, schaffe Kindern Freiräume, damit sie sich frei entfalten. Heute lehrt das keiner mehr, weil alle wissen, dass das längst gescheitert ist. Das Erziehungsprogramm, das Menschenbild, das Weltbild der Bibel hat all diesen Theorien standgehalten. Und mir hat ein Satz in meinem Studium enorm geholfen. Es gibt nichts, was die Wissenschaft wirklich weiß, was im Widerspruch zu dem steht, was die Bibel wirklich sagt. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der mir diesen Satz widerlegen konnte. Es geht nicht um Theorien, es geht darum, was die Wissenschaft weiß. Nichts, was die Wissenschaft weiß, steht im Widerspruch zu dem, was die Bibel wirklich sagt. Und das stärkt mir meinen Glauben. Der Jesus sagt ja noch mehr in diesem Kapitel. Er sagt, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Diese Welt braucht fitte Christen, die ihren Glauben offensiv leben. Und ich bin manchmal so traurig, dass wir auch so wenig Eltern haben, die sich in der Schule, solange ihre Kinder in der Schule sind, engagieren. Die einfach Stellung beziehen, die christliche Werte vertreten. Wie oft merkt man, dass Eltern da keinen Mut zu haben? Diese Welt braucht fitte Christen, die ihren Glauben leben. Einfach leben. Und in den letzten 16 Jahren, wo ich als Elternvertreter tätig bin, ich habe mich früher immer gefragt, wie kriegt man mehr Kontakt zu Nichtchristen? Wenn man einfach sein Christsein lebt in einem solchen Umfeld, kriegt man so viele Kontakte, dass man es am Ende gar nicht mehr aushält. Man bekommt so viele Gespräche mit Menschen, die keine Ahnung von Gott haben, wie eine alte Lehrerin, mit der ich viele Jahre in der Schulkonferenz zusammen saß. Die hat mir jetzt noch einen langen Brief geschrieben zum Thema Patriotismus, aber war so enttäuscht darüber, dass die GEW sich so darüber aufgeregt hat, dass die Deutschen wieder Fahnen schwenken, anstatt mal darüber froh zu sein, dass sich hier auch mal was ändert im Bewusstsein. Und diese Lehrerin, kurz bevor sie pensioniert wurde, sagte zu mir, Herr Jäger, wir haben jetzt einige Jahre zusammen in der Schulkonferenz gesessen, können Sie mich mal besuchen? Dann habe ich sie besucht und haben wir 3 Stunden zusammen in ihrem Wohnzimmer gesessen und haben einfach über Glaubensfragen gesprochen. Ich fand das hochinteressant. Man braucht nicht immer auf Leute zugehen und du musst dich bekehren. Man muss einfach in dieser Welt sein Christsein leben. Und dann werden andere auf unseren Herrn Jesus Christus aufmerksam. Weil sie merken, dass wir etwas haben, was sie nicht haben. Deshalb, wir erkennen viele Gefahren in dieser Welt
aber wir nutzten sie. Mir ist das so aufgegangen, als wir den Leiter von IDEA eingeladen hatten, bei uns einen Vortrag zu halten, den Helmut Mattis, zum Thema Internet. Habe ich gedacht, das Internet birgt viele Gefahren auch für unsere Kinder. Aber es ist eine enorme Chance. Mir ist da an dem Abend aufgegangen, in der arabischen Welt, wo den Leuten verboten ist, eine Bibel in der Hand zu haben, können sie aber die ganze Bibel auf Arabisch im Internet lesen. Das bietet auch eine enorme Chance. Deshalb, der Glaubende zieht nüchtern Bilanz und erkennt die Chance. Und wir resignieren nicht, sondern wir sorgen dafür, dass christliche Werte und Hoffnung in dieser Welt gelebt werden. Und das ist unsere Herausforderung. Und dazu wollen wir uns gegenseitig heute Abend motivieren. Nun, nach diesem etwas herausfordernden Teil des Fitnessprogramms, ein ausgewogenes Fitnessprogramm muss ja auch Phasen der Entspannung haben, kommt Jesus auch zu einem solchen entspannenden Moment. Und das ist für mich das Schöne am Christsein. Er sagt, bleibt in mir und ich in euch. Und jetzt kommen die Winzer zu Wort. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, so bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Wisst ihr, das ist das Besondere am Christentum. In allen Religionen muss der Mensch Leistung bringen. In allen Religionen muss der Mensch versuchen, sich zur Gottheit hinzuarbeiten. Aber die christliche Lehre, das, was Jesus verkündigt hat, ist eigentlich was herrlich Entspannendes. Paulus sagt das ja in 2. Korinther 5, Vers 18 mit etwas anderen Worten, meint aber im Grunde genau dasselbe. Er sagt, wir sehen die Schönheit Jesu an, wir beschäftigen uns mit dieser Person, indem wir zum Beispiel die Evangelien lesen, indem wir uns viel Gedanken machen über Jesus. Und dann sagt er, und wir werden verwandelt in sein Bild. Wir werden nicht aufgefordert, Jesus anzuschauen, um uns dann krampfhaft abzumühen, so zu werden wie er. Das schaffen wir sowieso nicht. Sondern wir werden aufgefordert, uns mit ihm zu beschäftigen, und dann kommen wir in einen Prozess der Veränderung. Was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Ich weiß nicht, wer in den 80er Jahren die Bücher von Neil Postman gelesen hat, von diesem Kultursoziologen und Medienkritiker aus den USA. Von Hause aus war er übrigens Jude, ist ja vor 2 Jahren, glaube ich, verstorben. Sein erstes Buch, was für viel Aufsehen gesorgt hat, war das Buch Verschwinden der Kindheit. Sein zweites Buch war das Buch Wir amüsieren uns zu Tode. Und wer das Buch gelesen hat, der hat das eigentlich begriffen, oder muss es begriffen haben, was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Da kleidet sich irgendeine Rockröhre im Fernsehen, die da hochgepusht wird von irgendwelchen Machern, die kleidet sich schwarz und plötzlich kleidet sich eine ganze Generation schwarz. Was wir anschauen, gewinnt Macht über uns, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Aber dasselbe Prinzip gilt auch für unser geistliches Leben. Wer sich viel mit Jesus beschäftigt, der wird auch mehr und mehr in sein Wesen verändert. Deshalb, Christsein ist kein Krampf, sondern Christsein ist im Grunde was herrlich Entspannendes. Und hier haben wir auch die Frage nach der Identität beantwortet. Wer in ihm ist und er in ihm, wird nie seine Identität als Christ aufgeben. Unsere Identität als Christ leben wir aus der Gemeinschaft mit ihm. Wir merken ja, dass auf der ganzen Strecke Beziehungen kaputt sind. Nicht von ungefähr hat die letzte große deutsche Jugendstudie ergeben, die wichtigsten Wünsche, die junge Menschen heute haben, ist eine gute Freundschaft, eine gute Partnerschaft, ein gutes Familienleben. Materielle Wünsche rangierten relativ weit unten. Ein guter Beruf rangierte relativ weit unten. Gute Beziehungen. Und daran leidet unsere Gesellschaft. Gute Beziehungen sind kaputt oder sind selten geworden. Wie viele Ehen sind kaputt? Wie viele Familien funktionieren nicht mehr? Und wir haben ja da eine rasante Veränderung erlebt, von der Großfamilie hin zur Kleinfamilie, Einelternfamilie, Patchworkfamilie, mein Vater, deine Mutter, und juristisch richtig ausgedrückt müssten wir auch noch sagen, gleichgeschlechtliche Erziehungsberechtigte wollen ja auch noch Familie bilden. Also wir haben eine rasante Veränderung im Familienleben erlebt. Und wir tun ja heute von Seiten der Politik sehr viel dafür, dass möglichst auch beide Elternteile berufstätig sind. Die Kinder bleiben in der Regel auf der Strecke. Beziehungen sind kaputt. Als ich 2002 die ersten Ergebnisse über die Bildungskrise, PISA, viele können es ja schon nicht mehr hören, las, da habe ich so gedacht, Bildungskrise? Ist Bildungskrise in Deutschland nicht das Ergebnis einer tiefen Beziehungskrise? Wir haben immer weniger Eltern, die sich um die schulische Laufbahn der Kinder kümmern, immer weniger Mütter, die nachmittags Zeit haben bei der Hausaufgabenbetreuung,
alles wird in die Institutionen abgegeben. Dann haben wir immer weniger Lehrer, die wirklich eine Beziehung aufbauen. Viele machen ihren Job, sie machen ihn auch gut. Aber wenn Kinder eine Atmosphäre des Lernens erfahren, ist das viel wichtiger, als wenn nur sowas abgespult wird. Es geht um gute Beziehungen. Und deshalb das große Kampffeld für heute und morgen ist die Familie. Die gesunde Familie ist die Voraussetzung auch für gesunde Gemeinde. Wenn Familien kaputt sind, funktioniert auch Gemeindeleben nicht mehr. Gesunde Familien. Und deshalb müssen wir viel, viel daran tun und müssen uns Gedanken machen, was tun wir gegen den Verlust von Geborgenheit? Was tun wir gegen den Verlust von Tradition und Kommunikation, von Werten und Autorität? Was tun wir für gute Beziehungen? Und ich glaube, da muss sich jede Gemeindeleitung auch intensiv Gedanken machen. Wie sieht Familienarbeit aus? Was tun wir wirklich für unseren Nachwuchs? Jetzt fragt man sich vielleicht, was hat das damit zu tun? Ich habe in der Seelsorge festgestellt, wenn die Beziehung nach oben in Ordnung ist, ist die beste Grundlage geschaffen, dass auch zwischenmenschliche Beziehungen wieder heil werden. Wenn ein Ehepaar zu mir in die Seelsorge gekommen ist, habe ich immer gefragt, wann habt ihr das letzte Mal zusammen gebetet? Wann habt ihr das letzte Mal zusammen Bibel gelesen? In der Regel krankt es oder fängt es damit an, dass die Beziehung nach oben kaputt ist, nicht mehr gepflegt wird. Und da, wo Einzelne anfangen, die Beziehung nach oben in Ordnung zu bringen, ist die beste Grundlage geschaffen, dass auch zwischenmenschliche Beziehungen wieder intakt werden. Und gute Beziehungen schützen. Eine gute Ehebeziehung schützt vor dem Seitensprung. Eine gute Eltern-Kind-Beziehung schützt unsere Kinder. Und solange unsere Kinder eine gute Eltern-Kind-Beziehung haben und sie mit Eltern im Gespräch sind, ich merke das bei unseren heranwachsenden oder erwachsenen Töchtern, wir müssen uns, je älter unsere Kinder werden, immer mehr Zeit nehmen, mit ihnen auch nachts lange Gespräche zu führen. Und wie dankbar bin ich, dass sie über alles reden. Solange unsere Kinder noch über alles reden mit uns, haben wir Chancen, sie zu erziehen. Denn Erziehung findet da statt, wo miteinander geredet wird, wo gute Beziehungen da sind. Und von daher ist es so wichtig, dass wir daran viel, viel arbeiten. Einen wesentlichen Halt gibt uns die Beziehung zu Jesus Christus, um bei all diesen kaputten Beziehungen überhaupt durchzuhalten. Und dazu wollen wir uns gegenseitig stärken. Nun, all das, was wir von diesem oder aus diesem Fitnessprogramm Jesu hören, das dürfen wir ihm auch sagen im Gebet. Und das soll der vierte und letzte Punkt seines Fitnessprogramms sein. Was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, ihr werdet es empfangen, damit eure Freude völlig sei. Nun ist das ja kein Blankoscheck. Nicht, dass wir meinen, wir könnten jetzt alle Bitten vor Gott bringen und er wird sie erhören. Auch hier merken wir wieder, wie wichtig das Bibellesen ist. Er wird die Bitten erhören, wie wir das Sonntagmorgen gehört haben, die seinem Willen entsprechen. Die Bitten wird er erhören. Aber ich stelle fest, wir müssen wieder lernen, zuversichtlich zu beten. Wir müssen wieder lernen, auch in der Gemeinde konkret und namentlich zu beten. Und wenn wir miteinander beten, ist die Frage, was erwarten wir eigentlich? Ländliche Gegend, habe ich glaube ich schon erzählt von dem kleinen Jungen. Der Pastor lädt ein zum Gebet um Regen. Das halbe Dorf versammelt sich in der Kirche. Nur ein kleiner Junge kommt mit Regenschirm. Der Kleine hat gedacht, wenn wir Gott bitten um Regen, wird er auch Regen schenken. Die Frage ist, was erwarten wir von Gott? Der 11. September 2001 und die anschließende Trauerfeier im New Yorker Stadion hat mir deutlich gemacht, die Menschen haben verlernt zu beten. Sie wissen auch gar nicht mehr, zu wem sie denn eigentlich beten sollen. Da beten die verschiedenen Religionsvertreter zu den einzelnen Götzen oder Göttern. Also auch hier ist große Unwissenheit. Das habe ich auch in der Schule gemerkt, als der Schulleiter fragte, könnten Sie heute Abend mal beten? Wie viele Leute haben mir in den letzten Jahren gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich beten soll. Reden Sie zu Gott, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist. Aber bedenken Sie, Sie sprechen zu einer Respektsperson. Sagen Sie ihm, was Sie in der tiefsten Seele empfinden. Sprechen Sie das einfach aus. Und das tun wir zunächst mal in der persönlichen Stille. Und wer persönlich in der Stille immer wieder regelmäßig zu Gott redet, der kann das auch in der Öffentlichkeit, der kann das auch in einer Gebetsgemeinschaft. Fangen Sie an, vielleicht sich auch neben den Gemeindestunden regelmäßig zu treffen. Meine Frau, die trifft sich immer mit einigen Frauen einmal in der Woche morgens zum Gebet. Einfach zum Gebet für die Familien der Gemeinde. Nutzen wir die Chance, viel zu beten. Vielleicht werden manche Probleme nicht in der Gemeinde und in unserer Gesellschaft, wenn wir weniger darüber reden, aber mehr miteinander dafür beten würden. Das Gebet. Fassen wir zusammen. Wir werden fit für die Zukunft, wenn wir geduldig beten, wenn wir konsequent glauben und unseren Glauben wirklich leben, wenn wir freudig erwarten, Jesus kommt wieder, und wenn wir einander in Liebe dienen. Ich wünsche, dass wir dieses Fitnessprogramm umsetzen können. Vielleicht wissen Sie auch, dass der Kultfilm der 90er Jahre ein Film war, der eine große Tragödie aus dem Jahre 1912 verfilmt hat. Wissen Sie, was ich meine? Titanic. Das war zweifellos der Kultfilm. Ich weiß nicht, wer von Ihnen den Film gesehen hat. Vergessen wir mal diese Liebesschnulze, die da eingeflochten ist. Aber ansonsten ein tief beeindruckender Film, der genau das deutlich macht, was heute unser Problem ist. Und der Filmemacher, der Regisseur des Films, James Cameron, der hat einmal gesagt, was an Bord des Schiffes geschah, spiegelt die menschliche Neigung wider, die Realität nicht wahrnehmen zu wollen. Sie sagten, dieses Schiff kann nicht sinken. In Wahrheit meinten sie, wir werden niemals sterben. Insofern ist die Titanic ein Beispiel für die Unabwendbarkeit des Todes. Wir alle fahren auf der Titanic, ohne es zu wissen. Zitat Ende. Das schreibt der Mann, der diesen Film gedreht hat. Im Grunde fahren wir alle auf der Titanic. Wir alle wissen, dass wir auf einem sinkenden Schiff sind. Nur haben wir die Botschaft, der Platz im Rettungsboot reicht aus. Im Hochmut, menschlichen Hochmut, haben sie ja zu wenig Rettungsboote mitgenommen. Es wäre ja kein Mensch umgekommen an diesem Abend. Die hätten ja alle in aller Ruhe aussteigen können, bis der Koloss dann endlich gesunken war. Aber man hatte zu wenig Rettungsboote dabei, weil man dachte, das Schiff wird sowieso nie sinken. Von wegen. Eine der größten Tragödien des letzten Jahrhunderts. Und wir alle sind auf der Titanic, ohne es zu wissen. Aber die Nachricht heißt, steig aus dem sinkenden Schiff. Und das Rettungsboot heißt Jesus Christus. Da ist genügend Platz da. Nur wir müssen runtersteigen, das nennt die Bibel Buße. Runtersteigen vom sinkenden Schiff und einsteigen in ein Leben mit Jesus. Das ist Glauben. Runtersteigen, Buße. Nein zum sinkenden Schiff. Einsteigen ins rettende Boot, das nennt die Bibel Glauben. Und dazu fordert uns die Bibel heraus. Und dann haben wir Zukunft. Nach dem 11. September 2001 las ich das Johannesevangelium. Das war in meiner jährlichen Bibellese ja dann etwa dran in der Zeit. Und da kam ich an eine Aussage, Johannes 1, Vers 3, die steht in meiner Elberfelder Bibel so. Das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Mit anderen Worten, Jesus kam in diese Welt als Licht in die Dunkelheit und die Dunkelheit, die Menschen wollten ihn nicht. Und dann las ich in der Zeit die neue Genfer Übersetzung. Und da wurde dieser Vers folgendermaßen übersetzt. Das Licht scheint in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und dann habe ich in einem griechischen Wörterbuch nachgesehen und tatsächlich, man kann das Wort so übersetzen. Da habe ich mich riesig gefreut. Genau das ist es. Licht kommt in die Finsternis und da, wo Licht ist, ist keine Dunkelheit. Jesus Christus lässt uns noch in dieser Welt. Und er möchte, dass wir Lichter in dieser Welt sind, angezündet von ihm. Und solange wir noch als Lichter da sind, kann sich das Böse nicht in vollem Ausmaß entfalten. So erkläre ich auch gerne 2. Thessalonicher 2. Solange die Gemeinde Gottes noch in dieser Welt ist, kommt das Böse nicht voll zum Zuge. Und solange Licht da ist, kann die Finsternis sich nicht 100% breit machen. Und das darf uns Mut machen. Lassen Sie uns neu darüber nachdenken, wie wir Lichter in dieser Welt sein können, angezündet durch das wahrhaftige Licht Gottes, Jesus Christus. Und wie das in Krisensituationen durchträgt, das macht ein Erlebnis deutlich, das wurde nicht nur hier in Idea Spektrum, das wurde im Fokus, im Spiegel, überall nach dem 11. September veröffentlicht. Sie wissen vielleicht, dass ein viertes Flugzeug unterwegs war. Und das sollte wahrscheinlich ins Weiße Haus gesteuert werden. Auch darin waren Terroristen. Und in diesem vierten Flugzeug, was später auf einem Acker bei Pittsburgh zerschellte, in diesem vierten Flugzeug saß Todd Beamer, ein junger Christ. Und ich darf ihn mal vorlesen.
was über ihn hinterher im Fokus und überall berichtet wurde. Er schreit nicht, wo bist du, Gott, wo bist du? Er ruft nicht, Herr, hilf mir doch endlich. Er bleibt ganz ruhig und spricht mit der Frau in der Telefonannahme im Angesicht mordender Terroristen und seines eigenen Todes, das Vaterunser. Dann beten sie zusammen Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dann bittet er noch darum, seine schwangere Frau und seine beiden Söhne zu grüßen. Nun erhebt sich der Christ und fordert vier andere Passagiere auf, zu versuchen, den Terroristen entgegenzutreten, um Schlimmeres als den Absturz, nämlich den Sturz auf Gebäude mit Menschen, zu verhindern. Die fünf mutigen Männer haben Geschichte geschrieben, als ihr Flugzeug um 10 Uhr auf einem Acker zerschellte. Die Tageszeitung Die Welt überschrieb einen Bericht über diese Tat mit der Schlagzeile »Licht inmitten der Finsternis«. Soweit es uns möglich ist, wollen wir aufstehen und beten.